Heute bei uns im Podcast ein echtes Family-Business. In den 70ern von der Großmutter gegründet, dann von Mutter und Onkel weitergeführt. Und heute sind Toni und Stefan die beiden Geschäftsführer von Angerer Freizeitmöbel, einem Unternehmen, das angefangen hat mit Hollywood-Schaukeln, heute viele andere Gartenmöbel auch produziert, das ganz bewusst Made in Germany macht. Warum sie das machen, warum sich trotz der Komplexität, die solche Produkte vielleicht für den E-Commerce mitbringen, warum es ihnen gelingt, da sehr, sehr erfolgreich zu sein, mittlerweile achtstellige Umsätze zu machen, alles das haben sie uns erzählt. Deswegen springen wir direkt rein in die Folge mit Anton, besser genannt Toni, und Stefan Naderer von Angerer Freizeitmöbel. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Bei uns geht die Saison eben im März dann so richtig los. Dann kommt ja der erste Deal im März, oder das ist der Spring-Deal. Mittlerweile schauen wir, dass wir immer einige Produkte in der Werbung haben. Und das ist ja mittlerweile das Schöne dadurch, dass wir jetzt sowohl bei Seller als auch bei Vendor Ansprechpartner haben, ist es auch leichter, da die Deals zu platzieren. Und da wechseln wir halt immer jetzt so ein bisschen durch zwischen dem Vendor- und dem Seller-Account, dass wir da die kurze Zeit, die wir haben, wo wir unseren Umsatz machen müssen, möglichst viele Deals unterkriegen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Hi Stefan, hi Toni.
Hi.
Hi Jan. Ihr seid ein echtes bayerisches Brüderpaar. Wo genau sitzt ihr jetzt gerade?
Jetzt gerade sitzen wir ganz woanders. Wir sitzen also in Bayern, ja, aber nicht bei uns im Unternehmen. Da es bei uns mit der Produktion leider überall ein bisschen zu laut gewesen wäre, sitzen wir beim Toni zu Hause.
Okay. Welcher Teil von Bayern ist das?
Noch Oberbayern. Okay. Im Landkreis Altötting sind wir. Winhöring ist der Ort.
Verstehe. Das, was ihr macht, also ihr seid Geschäftsführer von Angerer, einem Hersteller von Freizeitmöbeln. Das ist ja wirklich im besten Sinne ein Familienbusiness. Nicht nur, weil ihr das als Brüder betreibt, sondern weil, wenn ich es richtig verstanden habe und recherchiert habe, ursprünglich mal eure Großmutter das Unternehmen gegründet hat.
Ja, kann man so sagen. Genau, unsere Oma hat es mit unserer Mutter und unserem Onkel gemeinsam gegründet, vor mittlerweile 56 Jahren, oder?
Ja.
Genau, wir sind jetzt eben die nächste Generation, die da jetzt das Heft in der Hand hat.
Okay. Also ist ja erstmal ungewöhnlich, dass irgendwie Anfang der 70er eine Frau ein Unternehmen gegründet hat. Damals war ja die Rollenverteilung noch häufig eine ganz andere, eine viel konservativere. Erzählt mal, wie es dazu kam, dass eure Oma damals, glaube ich, die erste Hollywood-Schaukel dann irgendwann produziert und verkauft hat.
Das war tatsächlich so, dass meine Mutter damals als junges Mädchen waren die nun mal im Italienurlaub. Und dann hat sie eine Hollywood-Schaukel gesehen da im Urlaub. Und dann, wo sie nach Hause gekommen sind, hat es geheißen, sie brauchen auch so eine Hollywood-Schaukel zu Hause. Und dann gab es damals einen Quellekatalog, da wurde mal nachgeschaut. Ganz schön teuer so Hollywood-Schaukel. Dann ist tatsächlich aber eine bestellt worden. Und als sie dann irgendwie gekommen, zusammengebaut worden ist, hat es geheißen, ich glaube, das könnten wir irgendwie selber auch zusammenbauen und mal probieren. Und dann ist daraus eine Produktion irgendwann mal entstanden, über ein paar Sommer hinweg. Und dann auf einmal hatten wir quasi, oder was heißt, wir hatten unsere Eltern oder unsere Mutter, unsere Großmutter mit unserem Onkel dann die Produktion gestartet und dann die Hollywood-Schaukeln verkauft aus Bayern.
Aber hattet ihr als Familie schon irgendwie, ich sag mal, eine Vergangenheit im Bereich Tischlerei oder zumindest Handwerk, weil jetzt mal auf der grünen Wiese im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, hier bauen wir jetzt eine Hollywood-Schaukel, ist ja erstmal ungewöhnlich.
Tatsächlich hatten wir eine Fahrschule vorher und ein Autohaus und Motorradhandlung damals, aber das wurde dann alles irgendwann aufgegeben und in Hollywood-Schaukeln die Zukunft gesucht.
Okay, also das Thema Hollywood-Schaukel war damals, vermute ich mal, in Deutschland relativ neu. Das war jetzt nichts, was die Masse der Deutschen so im Garten hatte. Wie ging es denn dann los? Dann hat man immer gesagt, jetzt holen wir uns Teile und bauen im Garten die erste Hollywood-Schaukel zusammen. Das funktioniert vielleicht am Anfang eher schlecht als recht und dann wird es immer besser. Aber wie ist dann so aus dieser Idee tatsächlich ein Business geworden?
Es gab damals schon die Spoger-Messe in Köln. Das war damals so die größte Sport- und Gartenmöbelmesse vor allem. Und da wurden dann tatsächlich die ersten Kunden akquiriert und dann ging es los mit Karstadt, Hertie und auch schon dann Quelle relativ zügig, die Versandhändler und Otto kam da auch schon ins Game dazu.
Damals und schon, in den 70ern, 80ern?
Ja, genau. Also das Otto zählt auch zu unseren ersten Kunden.
Okay. Um jetzt aber Hollywood-Schaukeln, ich meine, das ist ja auch einfach ein voluminöses Produkt, um die jetzt at scale produzieren zu können. Das macht man dann ja nicht mehr im Garten und in der Garage. Also das braucht dann ja einfach auch Aufbau von größeren Produktionskapazitäten.
Ja, wir hatten da sehr gute Möglichkeiten damals. Also wir wissen es ja nur aus Erzählung, aber konnten da eben eine Lagerhalle mieten. Und ja, war für damalige Zeit natürlich, ist man noch ein bisschen leichter an Geld rangekommen, um das überhaupt alles zu finanzieren. Und war natürlich mit dir auch schon sehr viel Risikokapital dabei damals für die Bank. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell los mit einer Produktion, ja.
Okay, wie viel Hollywood-Schaukeln konnte man so zu der Zeit dann im Jahr produzieren?
In den ersten Jahren waren es jetzt noch nicht so viel. Da sind wir dann eher so mit 10.000 gestartet, soweit 10.000, ich das ungefähr das weiß.
Finde ich ja monster viel im Jahr.
Ja, wir hatten natürlich von Anfang an relativ schnell eben mit Hertie vom stationären Handel und auch schon Kataloghandel dann auch schon potente Kunden, sage ich jetzt mal, die dann das auch verkauft haben, ja.
Okay, also ja, offensichtlich sehr schnell relativ groß geworden. Was kostet so eine Hollywood-Schaukel im Schnitt?
Damals auf jeden Fall noch weniger. Da.
Ja, was hat sie damals gekostet?
Ich glaube, da war es damals, das war mir irgendwo bei 100 irgendwas Mark. Also das war tatsächlich nur eine ganz andere Zeit.
Und unter 100 Mark sogar, glaube ich.
Okay, aber trotzdem ja bei 10.000 Stück ist man dann ja schnell in einem Millionen-Business. Mhm. Damals
es ging
war
auch
eine
relativ schnell,
was anderes als heute.
Es ging auch relativ schnell, dass wir uns dann erweitert haben. Der Start war damals noch in Neuötting, muss man dazu sagen. Und nach 5 Jahren haben wir dann das Betriebsgelände in Winhöring. Und da hat man dann auch mehr Möglichkeiten. Also da war dann die Fläche einfach da, um da ein bisschen die Produktion einfach zu erweitern.
Okay, also es war ein B2B2C-Business zu der Zeit. Ihr hattet wenige, aber sehr große Kunden, die dann über, naja, wie es halt damals so war, Kataloggeschäft eure Produkte weiterverkauft haben.
Genau.
Und das ging ja wahrscheinlich mal mindestens 20 Jahre, 25 Jahre richtig gut, bevor es dann, so vermute ich, irgendwann schwierig wurde, weil sich der Markt verändert hat und Kataloggeschäft durch E-Commerce abgelöst wurde.
Es ging sogar deutlich länger gut. Also das ging bis tief in die 2000er Jahre eigentlich ganz gut, aber das erste große Problem hatten wir dann, als damals unser größter Kunde Quelle insolvent ging. Das war damals unser größter Kunde und der ist dann weggebrochen. Und dann kam leider auch der zweite größte, also dann wurde unser größter Kunde Neckermann, wieder Katalogversender. Der ging dann auch insolvent. Und im Zuge von diesen ganzen Insolvenzen hieß es immer, ja, warum funktioniert das Business nicht? Warum schafft es eine Quelle und ein Neckermann, die es seit ewigen Jahren gibt, nicht? Ja, diese Transformation E-Commerce. Und es war genau die Zeit, waren wir noch beim Studieren. Und so haben wir 2009 dann eben in meiner Studentenwohnung mal gesagt, okay, dann probieren doch wir doch mal dieses Thema E-Commerce aus und schauen doch mal irgendwie, ob wir es schaffen, Hollywood-Schaukeln im Internet zu verkaufen. Und das war dann im Endeffekt der erste Step, wo wir dann direkt an den Endkunden verkauft haben.
Okay, also war das für euch als Brüder, war das von Anfang an klar, dass ihr irgendwann in das Familiengeschäft einsteigen wollt?
Ja, das war eigentlich dann schon ein bisschen eher klar. Also die Studienrichtung, die war dann schon mit dem Plan, dass wir ins Unternehmen einsteigen.
Wie teilt ihr euch denn, Toni, wie teilt ihr euch so die Aufgaben auf heute als Brüder?
Es ist eigentlich immer noch so aufgeteilt, wie es bei dem vorherigen Geschwisterpaar auch schon war. Also mein Onkel hat sich um die komplette Metallverarbeitung gekümmert. Die Mama war immer bei der Textilfertigung der Ansprechpartner und genauso ist es jetzt auch wieder aufgeteilt. Also ich bin Wirtschaftsingenieur, ich kümmere mich um die Maschinen, um eben die Metallverarbeitung. Stefan kümmert sich um den Textilbereich und wir haben ja noch mittlerweile einen zweiten Standort dann bekommen und da haben wir auch das ist auch noch ein Problem, dass wir eben da die Textilfertigung und die Metallfertigung, die sind nicht an einem Standort. Das heißt, wir haben da noch einen internen Werksverkehr, wo wir tagtäglich hin und her fahren und durch diese örtliche Trennung, das Büro ist bei der Textilfertigung, deshalb kümmert sich der Stefan auch noch ein bisschen mehr um die ganzen administrativen Aufgaben. Aber ja, so hat jeder seinen Part.
Und wer von euch hat das E-Commerce-Know-how oder wer hat zumindest damals den Impuls von euch gegeben, wir fangen jetzt an, auch mal zu versuchen, unsere Produkte online zu verkaufen?
Das waren wir beide. Das waren wir beide zusammen.
Mit dem Spätzle noch.
Genau, damals mit einem Kumpel, der ein bisschen informatikaffin war. Der hat uns ein bisschen unterstützt in die ersten Tage. Aber das war im Endeffekt dann eigentlich relativ schnell klar, dass dieses Thema E-Commerce die Zukunft für uns sein wird.
Habt ihr da nicht dran gezweifelt, weil es gibt wahrscheinlich wenig Produkte, wo man jetzt erstmal im Vornherein sagen würde, die sind schlechter geeignet für E-Commerce. Also es ist auf jeden Fall kein Wiederkaufsprodukt. Logistik ist super schwierig. Es hat vermutlich eine total hohe Saisonalität, weil keiner kauft irgendwie im Januar eine Hollywood-Schaukel. Also erstmal schreit da ja ganz viel, das wird schwer.
Ich würde es auch niemandem empfehlen, uns das nachzumachen. Nein, man muss ganz klar sagen, wir haben das Ganze nur aus dem Grund begonnen, wir hatten ja das ganze Know-how schon. Also wir haben ja schon in Direct Fulfillment an den Endkunden geliefert, wir konnten Retouren handeln, wir haben die Saisonalität gekannt und da entstand dann im Endeffekt die Idee, okay, wenn wir es für andere schon gut machen können, warum können wir es nicht für unseren eigenen Online-Shop auch irgendwie skalieren? Und so ist das Ganze dann im Endeffekt gestartet.
Okay, und als ihr gesagt habt, wir starten jetzt in den E-Commerce, dann war für euch Amazon der erste Kanal sofort?
Nein. Wir sind mit eBay sogar gestartet. Oder?
Okay. Genau. Erzählt mal, wie so die Erfahrungen da waren. Also die offensichtlichste Frage, wie viele Retouren gibt es bei einer Hollywood-Schaukel?
Gott sei Dank nicht viel. Ich meine, die Hollywood-Schaukel, wenn einmal aufgebaut ist, dann steht sie im Garten. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die jemand zurückschickt, schon sehr gering. Annahme verweigert, ist klar, gibt's. Aber unser Vorteil ist natürlich dadurch, dass wir alles selbst produzieren. Also wir produzieren wirklich alles selbst. Wenn mal eine Retour zurückkommt, wir können die danach, wenn jetzt ein Teil kaputt gegangen ist beim Versand, dann tauschen wir das Teil aus und können die, so wie es ist, wieder verwenden am Ende. Also die sind dann weiterhin neu. Deshalb ist das Thema Retouren für uns keine ganz so große Problematik.
Okay, also auf eBay habt ihr angefangen, war zu der Zeit ja, würde ich sagen, wahrscheinlich auch noch der Standard. Irgendwie so 2000 bis 2010 war das ja für viele so die erste Plattform. Wie schnell konnte denn das auch so die Kanäle, die weggefallen sind mit Quelle und Neckermann, kompensieren?
Wir hatten tatsächlich das ganz große Glück, dass wir wirklich in der ersten Saison, in der wir gestartet sind, relativ schnell, relativ gute Umsätze dann generieren konnten. Also wir haben mit eBay gestartet, dann war es als nächstes ein WordPress-Blog-Plugin und wir sind tatsächlich total blauäugig in das Ganze reingegangen. Also die ersten Rechnungen, die haben wir in Excel-Tabellen handgeschrieben und das haben wir dann ehrlicherweise nach ein paar Wochen während der Saison gemerkt, okay, das funktioniert so dann doch nicht, es wird zu viel. Und so sind wir dann im Endeffekt Step by Step abgegradet, Monat für Monat mehr oder weniger mit Warenwirtschaft und so weiter. Aber wir sind da wirklich komplett reingerutscht. Aber dass es dann wirklich kompensieren war, das hat dann natürlich schon ein paar Jahre gedauert. Aber es war von Tag 1 weg, ist Cashflow generiert worden, ist das Ganze auch schon mit signifikanten Umsätzen gestartet. Aber die ersten 2-3 Jahre, die war natürlich schon noch Ramp-on-Phase.
Und musstet ihr, also für viele ist ja der Einstieg in ein D2C-Geschäft auch mit großer Komplexität in der Logistik verbunden, weil man das gar nicht kennt, an Endkunden zu versenden. Wie war das denn vorher bei euch, wenn jemand bei Quelle oder Neckermann bestellt habt? Hatte Quelle vorher 800 Hollywood-Schaukeln auf Lager liegen oder habt ihr auch damals schon selber Fulfillment gemacht?
Wir machen das schon seit Tag 1, dass wir wirklich an den Endkunden verschicken. Dadurch war das auch eben für unseren eigenen Online-Shop auch keine große Problematik. Das ist was, das konnte man.
Und zu welchem Zeitpunkt habt ihr dann gesagt, eBay schön und gut, WordPress-Blog, ein Blog, schön und gut. Wann war dann tatsächlich richtig der Einstieg ins Amazon-Game?
Das war dann 1,5 Jahre später. Eineinhalb Jahre später ging dann mal der erste Seller-Account der Deutschland-Seller-Account los. Und es war tatsächlich so, dass wir den Online-Shop immer noch parallel, oder den betreiben wir bis heute parallel weiter, und er ist ja immer noch sehr stark. Und wir haben ehrlicherweise auch Seller am Anfang relativ stiefmütterlich behandelt. Also wir haben, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt die Möglichkeit damals gegeben hätte, so 2010 Werbungen zu schalten, aber wir haben keine Werbung geschaltet, sondern wir haben einfach mal geschaut, wir listen unsere Artikel auf Amazon, weil es hat sich dann schon rauskristallisiert, dass neben eBay, das war glaube ich immer noch damals so 50-50, aber die Zukunft eher in Amazon lag, aber wir haben das ehrlicherweise noch total stiefmütterlich betrieben.
Wahrscheinlich lief es dann ja trotzdem aber deshalb gut, weil es einfach auch sehr wenig Wettbewerb gab.
Genau. Das war natürlich unser ganz großes Glück, dass wir in unseren Kategorien mehr oder weniger, also in den Browse Notes waren wir fast alleine damals unterwegs. Das war natürlich schon noch eine einfachere Zeit als heute.
Ja, okay. Also ihr seid mit einem Seller-Account gestartet, auch erstmal nur in Deutschland?
Ja, genau. Wir sind erstmal in Deutschland gestartet. Und dann war eben der nächste große Step, dass wir auf der Messe kam dann Vendor zu uns. Und Vendor hat unseren Seller-Account gesehen und die haben dann gemeint, hey, wenn ihr auf Amazon richtig durchstarten möchtet, dann kommt zu uns, zum Retail-Team. Und es war tatsächlich dann die ersten Jahre damals wirklich so. Also wir sind dann zu Vendor gewechselt, bedeutet, wir haben den Seller-Account noch stiefmütterlicher betrieben, aber haben auf Vendor jährlich unseren Umsatz verdoppelt für ein paar Jahre. Und so sind wir dann auf Amazon im Endeffekt gewachsen.
Und heute habt ihr immer noch ein Hybrid-Setup aus, es gibt einen Vendor, aber trotzdem einen Seller-Account?
Ja, das betreiben wir immer noch so, ja.
Erzählt mal so ein bisschen, wie da die Strategie ist oder wie ihr damit umgeht. Welcher von den beiden Accounts spielt für euch welche Rolle? Weil ich glaube, das ist ja immer eine Frage, die sich viele stellen. Wann macht so ein Hybrid-Setup Sinn? Was funktioniert da gut? Was sind da eure Erfahrungen?
Unsere Erfahrungen sind, oder für uns funktioniert es gut, sagen wir es so, weil wir bei Vendor jahrelang immer eine Pre-Order bekommen haben, ehrlicherweise. Das war ein wahnsinniger Vorteil, weil wir halt schon im Januar und Februar, wo das Wetter einfach noch schlecht ist, tatsächlich Ware in die Lager liefern konnten und uns halt dann eben selbst Lagerplatz freigeräumt hat. Und das Endkundengeschäft beginnt tatsächlich erst mit den ersten Sonnenstrahlen irgendwann im März, sage ich jetzt mal. Und so verschicken wir natürlich auf dem Seller-Account Januar, Februar logischerweise nichts. Und das war halt immer das Schöne an dieser Hybridlösung, dass wir Januar, Februar das Lager schon beliefern konnten von Amazon und dann kam der Seller-Account noch dazu.
Aber habt ihr genau die gleichen Produkte auf beiden Accounts oder gibt es eine gewisse Produktstrategie, mit der ihr sagt, damit gehen wir in Vendor und das sind aber auch bestimmte Produkte, die wir bewusst nur auf Seller verkaufen?
Ehrlicherweise ist es genau andersrum. Also wir haben ja theoretisch die gleichen Produkte, weil sie das irgendwie aus der, oder man muss noch weiter ausholen. Unsere Produkte haben super lange Produktlebenszyklen. Das heißt, unsere Hollywood-Schaukeln, die wir heute verkaufen, die Modelle, die gibt es teilweise schon seit über 20 Jahren. Das heißt, wir haben jetzt nicht sehr viel wechselnde ASINs. Und deswegen haben wir in den ersten Jahren damals, wo es Vendor geheißen hat, okay, alle Artikel zu Vendor geschiftet und haben im Endeffekt dann auf beiden Accounts mehr oder weniger beide Produkte. Aber wir sind mittlerweile in den letzten Jahren ein bisschen vorgegangen. Es gibt sowohl Amazon Exclusive Produkte für Vendor als auch quasi Exklusiv Produkte für Seller.
Und erzähl mal, wonach entscheidet ihr das? Also was ist am Ende maßgeblich dafür, ob ihr ein Produkt lieber über den Vendor-Account verkauft oder doch sagt, das machen wir allein im Seller?
Tatsächlich unterscheiden wir das meiste einfach nur anhand von Farben. Also wir haben ein Produkt und dann gibt es Farbe 1 Exclusive Vendor und Farbe 2 ist Exclusive Seller. Also da ehrlicherweise haben wir gar keine richtige Strategie dahinter. Also wir versuchen in den besten Parent ASINs immer eine Vendor-Exclusive und eine Seller-Exclusive zu platzieren.
Aber was ist der Benefit dahinter? Also man könnte ja auch sagen, wenn ihr eh fast alle Produkte im Vendor-Account habt, könnte man ja auch sagen, wir sparen uns die ganze Seller-Komplexität, machen uns das Leben ein bisschen einfacher und geben es alles in den Vendor-Account.
Ja, diese Strategie, die sind wir im Endeffekt so mehr oder weniger über Jahre hinweg gefahren, weil wir eben den Seller-Account nie Werbung geschaltet haben und total stiefmütterlich behandelt haben. Aber leider gab es dann im Zuge der ganzen Inflationsthematik Preiserhöhungen. Wir mussten die Preise für unsere Produkte erhöhen. Und da kam es dann in einem Jahr im Endeffekt ja nicht zum Bruch von Vendor, aber ja, Vendor hatte unsere Preiserhöhungen nicht akzeptiert. Wir hatten im Endeffekt von unseren paar hundert ASINs wurde vielleicht für ein Dutzend ASINs der Preis akzeptiert. Und das war im Endeffekt dann der Startschuss, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen die Artikel weiterverkaufen, dann gehen wir jetzt mehr oder weniger all in den Seller-Account, weil wir da einfach die volle Steuerung, die volle Kontrolle haben und wir davon überzeugt waren, dass sich der Verkaufspreis durchsetzt am Markt. Und so ist dann der Shift damals gegangen, dass wir im Endeffekt diesen Seller-Account dann auch wirklich professionalisiert haben.
Okay. Ich vermute mal, die Wettbewerbssituation heute sieht ja auch ein bisschen anders aus, als sie es 2010 aussah. Heute werdet ihr nicht mehr ohne Advertising auskommen. Heute werdet ihr nicht mehr die Einzigen sein, die Hollywood-Schaukeln verkaufen. Wie habt ihr da so die Entwicklung für euch beobachtet?
Die Entwicklung haben wir so beobachtet, dass wir mittlerweile leider einen relativ großen Ad-Spend haben. Also während wir früher im Endeffekt vor 15 Jahren fast ohne Werbung Umsätze generiert haben, müssen wir mittlerweile auch leider ordentlich in Sponsored Products investieren und haben im Endeffekt eine richtige Ad-Strategie und müssen auch, früher haben wir nie bei irgendeinem Deal mitgemacht, wir haben keine Preisreduzierungen gehabt und das sind alles Instrumente, die wir jetzt machen müssen, damit wir unseren Umsatz im Endeffekt generieren können und uns gegen den Wettbewerb durchsetzen können.
Ihr werdet vermutlich in beiden Modellen, werdet ihr Fulfillment bei Merchant machen, vermute ich?
Ja, yeah, genau.
Okay, genau. Das macht also schon mal keinen Unterschied. Wie machen eure Wettbewerber das? Gerade wenn es jetzt vielleicht Hersteller sind aus dem asiatischen Raum, die natürlich dann einfach einen Nachteil in der Logistik haben.
Deren Vorteil ist der Preis. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Wir können nicht konkurrieren mit dem mit einem in Fernost produzierten Artikel. Aber auf gewisse Art und Weise, wir wollen das auch gar nicht. Also unser USP ist, wir sind made in Germany. Unsere Produkte sind komplett bei uns in Bayern gefertigt. Wir müssen eher uns darauf fokussieren, dass wir diesen USP noch weiter ausspielen. Aber im Endeffekt konkurrieren mit den asiatischen Produkten können wir über den Preis auf gar keinen Fall.
Jetzt habt ihr gerade gesagt, Deals sind für euch sehr wichtig. Toni, du lachst schon. Wenn ich über Deals nachdenke, dann kommen natürlich einem sofort erstmal die großen Deal-Events in den Kopf. Da würde ich sagen, der Prime Day im Herbst ist wahrscheinlich nicht eure Saison. Black Friday, Cyber Monday, auch nicht eure Saison. Nee, und dann der Prime Day im Frühsommer ist wahrscheinlich so mittendrin in der Saison. Aber erzähl mal, wenn ihr sagt, Deals ist für euch wichtig, wie nutzt ihr Deals unterjährig?
Wie schon gesagt, bei uns geht die Saison eben im März dann so richtig los. Dann kommt ja der erste Deal im März, oder das ist der Spring Deal. Mittlerweile schauen wir, dass wir immer einige Produkte in der Werbung haben. Und das ist ja mittlerweile das Schöne dadurch, dass wir jetzt sowohl bei Seller als auch bei Vendor Ansprechpartner haben, ist es auch leichter, da die Deals zu platzieren. Und da wechseln wir halt immer jetzt so ein bisschen durch zwischen dem Vendor- und dem Seller-Account, dass wir da die kurze Zeit, die wir haben, wo wir unseren Umsatz machen müssen, möglichst viele Deals unterkriegen.
Wie managt ihr denn insgesamt euer Amazon- oder E-Commerce-Geschäft? Also wie groß ist das Team dahinter?
Im Großen und Ganzen sind wir beide das Team. Hauptsächlich besteht das Team aus wir und wir haben im Büro sind wir mittlerweile, haben wir noch 7 Mitarbeiterinnen, die sich hauptsächlich um das operative Geschäft kümmern. Aber die eine Assistentin von uns, die hilft uns sehr viel, aber das meiste, das machen wir beide.
Okay, also auch Advertising-Kampagnen schalten, Content-Produktion, Deals verhandeln, also es gehört alles, macht ihr alles noch selber?
Das machen wir alles selber. Und nebenbei versuchen, dass die Produktion am Laufen bleibt. Was eigentlich der größere Bereich ist.
Wie groß ist das Geschäft heute?
Also insgesamt haben wir quasi in der Produktion 120 Mitarbeiter und man kann sagen, unser Gesamtoutput, der beträgt irgendwo, wird der an die 10 Millionen ungefähr sein. Aber unser Problem ist, wir generieren den Umsatz eben nur in mehr oder weniger dem Zeitraum März bis Juli. Deswegen ist ab März, wenn das Wetter schön wird, ist bei uns dann tatsächlich stressig.
Okay. Euer Produktsortiment ist ja mittlerweile auch gewachsen. Es ist ja nicht mehr nur die klassische Hollywood-Schaukel. Ich habe gesehen, ihr habt auch Markisen, Paravents und ähnliche Produkte, sage ich mal, für den Gartenbereich. Ist die Hollywood-Schaukel immer noch der Bestseller?
Umsatzmäßig ja, stückzahlenmäßig natürlich sind die anderen Artikel, also gerade diese Klemmmarkise, die ist natürlich, da machen wir deutlich mehr Stückzahlen natürlich immer bei der da. Das ist leider noch ein wetterabhängiger Artikel. Also die verkauft man wirklich nur, wenn es super schönes Wetter ist, am besten über Wochen heiß, dass die Leute auf dem Balkon schwitzen müssen. Dann ist das der ideale Artikel. Aber mittlerweile kann man sagen, dass fast 50-50, also 50% die Hollywood-Schaukel und 50% die, so die ganzen anderen Sortimente sind.
Ein weiterer Nachteil von eurem Geschäft, wenn man über E-Commerce nachdenkt, ist ja Internationalisierung, stelle ich mir auch schwierig vor, weil auch da das Thema Logistik natürlich wieder nicht so ganz einfach ist. Jetzt kann man sagen, aus Bayern heraus könnt ihr mehr oder weniger einfach innerhalb von Deutschland verschiffen. Wenn man jetzt sagt, Italien, Spanien, England, USA, ist ja ungleich schwieriger. Toni, wie international ist euer Geschäft heute?
Unser Geschäft bezieht sich in erster Linie auf Deutschland tatsächlich. Das Problem ist einfach, sind die Frachtkosten, die sich einfach da, sobald es über die Grenze geht, extrem erhöhen. Und ja, eine Hollywood-Schaukel ist dann auch noch eine Zweipack-Sendung. Das ist eigentlich logistisch die volle Katastrophe. Und deshalb ist irgendwann der Warenwert dann, es ist selbst Italien ist schon
schwierig. Kommt die Hollywood-Schaukel noch mit DHL, Hermes, UPS oder kommt da schon die Spedition?
Das kommt mit Spedition.
Verstehe. Und von diesen, ich habe jetzt mal so rausgehört, um die 10 Millionen Umsatz, die ihr macht, wie viel findet davon auf Amazon statt? Und was sind daneben heute so die relevantesten Kanäle?
Also prinzipiell kann man sagen, bei uns ist mittlerweile der stationär und Online-Anteil 10 zu 90, also 10% stationär, 90% verkaufen wir online. Aber man muss natürlich auch sagen, fast jeder stationäre Händler hat mittlerweile auch seinen eigenen Online-Shop. Also wir beliefern immer noch viel die großen Baumärkte, Möbelhäuser und auch da hat jeder im Endeffekt seinen Online-Shop. Aber von den Online-Pure-Playern ist natürlich Amazon mit großem Abstand unser größter Kunde.
Aber den eigenen Webshop gibt es auch?
Den eigenen Webshop gibt es auch noch, ja.
Okay. Und wenn man jetzt mal so 5 Jahre weiterdenkt, von heute 10 Millionen, wo kann sich das hinentwickeln oder wo wollt ihr euch auch hinentwickeln? Also weil ich frage es deshalb so, weil ich höre so raus, euch sind schon so ein paar Dinge wichtig. Ne? Euch ist wichtig, ihr wollt Made in Germany machen. Wahrscheinlich könnte man das Geschäft sofort profitabler betreiben, wenn ihr sagen würdet, wir produzieren jetzt irgendwo im Ausland, in Asien. Aber so tickt ihr nicht, ne? Also so kommt ihr nicht für mich rüber. Ich habe schon das Gefühl, sowas ist euch wichtig und ihr wollt gesundes, nachhaltiges Geschäft aufbauen. Wo kann das mit all diesen Limitierungen, Internationalisierung ist schwierig, Saisonalität ist sehr stark ausgeprägt. Also wo kann und soll sich das hin entwickeln?
Von allem ist eigentlich der größte Limitfaktor immer das Wetter. Also wir sind von wenig so abhängig als wie vom Wetter, weil jetzt die letzten beiden Jahre war entweder der Mai oder der Juni verregnet. Da gehen uns dann tatsächlich 4 Wochen ab, wo wir ja normalerweise schon nennenswerten Umsatz machen. Von dem her gibt es bei uns da jetzt keine große Planung, wie viel wir verkaufen wollen, weil wir einfach zu abhängig von den äußeren Bedingungen sind tatsächlich.
Naja, aber ihr könntet ja schon sagen, wir haben Wachstumsziele im Sinne von, wir nehmen uns doch nochmal ein Land vor, wo wir eine eigene Logistik aufbauen, wir wollen nochmal Produktsortiment erweitern. Da könnte man sich ja schon strategische Wachstumsziele setzen.
Das machen wir jetzt über einen Seller-Account.
Na, wir versuchen tatsächlich, dass wir jetzt mal wirklich im Ausland strategisch versuchen zu wachsen. Aber tatsächlich ist bei uns das große Problem einfach auch, wie du schon gesagt hast, wir möchten alles bei uns selbst produzieren. Wir möchten den Standort in Deutschland haben. Und deswegen ist das Sourcing deutlich komplexer als im Endeffekt für jeden anderen Händler, weil wir den ganzen Verkauf ja aus der Produktionsbrille sehen. Wir sehen ja, okay, welches Produkt könnten wir jetzt produzieren, das wir dann auch verkaufen können und nicht, also natürlich auf gewisse Art und Weise auch, was kann man verkaufen, können wir das irgendwie produzieren, aber das Ganze unter einen Hut zu bringen, das macht es leider nicht einfacher. Aber wir versuchen aktuell immer noch, das Thema Hollywood-Schaukel so weit auszureizen, wie wir es irgendwie schaffen.
Okay. Wo liegen denn sonst vielleicht für euch, sagen wir mal nicht Wachstums-, sondern Effizienzhebel? Also da ihr ja die komplette Wertschöpfungskette quasi owned, wo habt ihr das Gefühl, könnt ihr noch Effizienzen rausholen? Ich meine, es ist beeindruckend, dass ihr selber das Amazon-Geschäft noch steuert und dadurch natürlich irgendwie Personalkosten spart. Kann man sagen, das hilft bei der Kostendisziplin. Wie sehr das eurer Zeit hilft, sei mal dahingestellt. Und bei einem jetzt ja sehr, sehr physischen Produkt kann man sagen, naja, in der Produktion ist jetzt KI vielleicht nicht der große Hebel, in anderen Bereichen aber vielleicht schon. Also wo glaubt ihr, könnt ihr das Unternehmen noch stärker, noch besser und widerstandsfähiger gegen günstige Konkurrenz aus dem Ausland machen?
Der wichtigste Punkt ist auf alle Fälle immer unseren USP Made in Germany so exzessiv wie möglich und unser Branding zu spielen. Also das ist für uns mit Sicherheit der wichtigste Punkt für die Differenzierung von unseren Mitbewerbern.
Und auch die Qualität dann auch
abzuliefern. Genau, und im gleichen Zug auch die Qualität nicht irgendwie,
die da dahinter steht,
vor lauter Kosteneinsparung an der Qualität zu schrauben. Das ist eigentlich die größte Komplexität.
Okay. Dann bin ich jetzt natürlich noch so ein bisschen neugierig. Also wir hatten hier schon Ehepaare, die zusammen Unternehmen führen, zu Gast. Wir hatten auch schon Vater, Sohn. Wir hatten aber noch keine Brüder. Erzählt mal, was das so mit der Dynamik zwischen zwei Brüdern macht und mit der Verbindung, so jeden Tag zusammen zu sein und diese Firma zu führen. Ist das besonders einfach, weil man sich so gut kennt als Bruder, oder ist das auch schwierig, weil vielleicht das Weihnachtsabendessen mit der ganzen Familie dann immer noch dominiert wird von beruflichen Themen, oder es da ja auch mal Probleme geben kann und auch mal zu Spannungen führen kann?
Ich grundsätzlich sage jetzt mal, ja, wir teilen uns das Büro, wir sind den ganzen Tag zusammen. Aber als Bruder ist natürlich auch der Vorteil, wenn es einmal irgendwo eine Reiberei gibt, ist die auch gleich wieder erledigt. Und wir kennen es auch nicht anders. Das muss man auch sagen, weil es davor ja eben auch unsere Mama und unser Onkel, die waren auch Geschwister, von dem her, für uns ist das eigentlich ganz normal gewesen, dass wir das gemeinsam machen und dass es funktioniert, ist natürlich nicht normal, aber ich würde sagen, wir sind da ganz entspannt reingegangen eigentlich.
Ja, also ich würde auch sagen, also ich persönlich, ich kann es mir ehrlicherweise nie vorstellen, mit jemand Fremdes zum Beispiel ein Unternehmen zu führen. Also das ist natürlich die andere Kehrseite, weil wir es eben nicht anders kennen, aber ja, natürlich fetzen wir uns einmal regelmäßig und streiten uns, aber wie der Toni schon gesagt hat, unter Brüdern, glaube ich, kann man sie dann deutlich leichter auch, oder ist man deutlich schneller wieder versöhnt und muss nicht nachtragend sein.
Habt ihr eigentlich Kinder?
Ja, jeder zwei, genau.
Und wie wahrscheinlich ist es oder wie sehr würdet ihr es euch auch wünschen, dass das Familienunternehmen auch in der nächsten Generation ein Familienunternehmen bleibt?
Davon sind wir jetzt noch sehr weit entfernt, muss man jetzt mal sagen. Unsere Kinder sind noch nicht so alt. Aber ja, grundsätzlich, ich meine, uns ist auch bewusst, es ist jetzt keine ganz einfache Thematik, eine Produktion, wie sie wir betreiben in Deutschland, ob es das in 20 Jahren noch gibt, das, glaube ich, kann man Stand heute nicht so in Stein meißeln und klar, es ist immer schön, wenn die Kinder da jetzt mit reingehen irgendwann, aber das ist noch weit entfernt.
Und man darf die Kinder auch nicht irgendwie unter Druck setzen. Das muss man auch zum Beispiel unserer Mutter oder unser Onkel war eigentlich immer eher der gemeint hat, lernt's was Gescheites. Und uns tatsächlich eher abgeraten hat, ins eigene Unternehmen einzusteigen, aber das, glaube ich, es ist schwierig, da den richtigen Weg zu finden, wenn man dann irgendwie, also wenn der Nachwuchs noch so klein ist, da irgendwie die richtigen Wege irgendwie vorzudefinieren.
Okay, also ein paar Jahre bleiben noch, aber es klingt auch so, als ob ihr da wirklich viel Spaß dran habt, das genauso zu machen, wie ihr es macht und da jetzt ja nicht zeitnah euch aus dem Unternehmen verabschieden werdet.
Nee.
Nein, auf keinen Fall.
Okay. Also, tolle Geschichte, Familienunternehmen, nochmal ein bisschen anders, als wir es vielleicht hier in diesem Podcast schon hatten. Danke euch, dass ihr das so geteilt habt. Noch mehr Infos zu Toni und Stefan und zu Angerer und all den Produkten gibt es natürlich wie immer unter amazon.de/podcast. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, dann gibt es die nächste Folge überall, wo es Podcasts gibt. Und in dem Sinne, aus dem hohen Norden, schöne Grüße nach Bayern. Servus.
Grüße und ciao. Nach Hamburg.
Ciao. Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.